Herzlich willkommen zu Love Grows Inside You, deinem Nummer 1 Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich heiße dich von Herzen willkommen zu dieser neuen Folge. Es ist so schön, dass du da bist, denn ich möchte dich begleiten durch deine Kinderwunschzeit. Eine Zeit, in der du nicht nur warten musst, sondern in der du über dich hinauswachsen darfst, in dein Vertrauen findest und auch Leichtigkeit zurückgewinnen kannst. Ja, und heute habe ich eine ganz besondere Frau bei mir im Gespräch, und zwar Pia Susanna Burkhardt. Pia ist Ayurveda-Frauengesundheitscoachin und arbeitet mit Darmgesundheit, Hormonbalance, spiritueller und energetischer Heilarbeit. Ja, und sie bringt all das in eine ganzheitliche Sicht auf den Kinderwunsch ein. Und in unserem Gespräch tauchen wir ein in die Welt von Ayurveda, weibliche und männliche Energien, Gebärmutterrituale und auch die Frage, wie Körper, Geist und Seele zusammenwirken, wenn wir uns ein Kind wünschen. Ja, und ich verspreche dir, dieses Gespräch ist wirklich voller Inspiration, praktischer Impulse und auch wirklich tiefer Weisheiten. Und wenn du gerade merkst, dass du dir auch eine Begleitung auf emotionaler Ebene wünscht, dann schau gerne mal in die Shownotes. Dort findest du den Link zu meinem 1:1 Coaching oder auch zu meinem Journal, das dich durch deine Kinderwunschzeit trägt. Ja, und dann lass uns jetzt starten und direkt in das wunderschöne Gespräch mit Pia eintauchen. Hallo liebe Pia, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du Teil einer Podcast-Folge bist, weil ich halte sehr viel von dir und ich finde es so spannend, was du machst. Und ich finde es richtig super, dass wir darüber jetzt mal genügend Zeit haben, ein bisschen darüber zu sprechen.
Ja, hallo liebe Sandy und erstmal zurück. Vielen lieben Dank, dass ich hier heute bei dir sein darf. Und ja, ich verfolge dich ja auch und finde deine Arbeit auch so wertvoll und bin ganz happy, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf.
Schön. Kurzer Check-in. An welchem Zyklustag bist du heute oder welche Zyklusphase? Wo steckst du da gerade so drin?
Fünfter Tag.
Ciao, ich habe heute meinen ersten. Wir sind gar nicht so weit auseinander, ne?
Ja. Also kurz vor Neumond eher dann, ne? So die Neumond-Fraktion.
Ja, das bedeutet, bei dir kommt wieder so die, du spürst wahrscheinlich gerade wieder, wie die Energie wieder gut zurückkommt.
Ja, würde ich auch sagen. Ist bei mir Gott sei Dank nie so, dass ich so ganz stark verspüre, dass ich in so ein großes Tief komme, aber natürlich merkt man den Reinigungsprozess.
Ja. Ja. Ja, Pia, nimm uns mal mit an den Anfang deiner Reise. Was hat dich denn so zu Ayurveda, Frauengesundheit und ja den ganzen Bereichen gebracht, in denen du heute wirkst?
Also angefangen hat die Reise vor über 20 Jahren, würde ich sagen. Damals auch aus gesundheitlichen Gründen. Und man darf sich vorstellen, so vor 20 Jahren, da kannte ja niemand Ayurveda. Also da die Antwort auf war immer, was machst du mit Aloe Vera? Weiß ich noch, das war so dieses Standardding irgendwie. Also in Deutschland war ja noch nicht mal Yoga verbreitet. Und ich kam da irgendwie mit Ayurveda um die Ecke. Aber kam durch eine Freundin dadurch in Kontakt, weil ich hatte gesundheitliche Probleme, ich hatte Verdauungsprobleme und keiner konnte mir so recht helfen. Damals war das auch mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten noch überhaupt gar kein Thema. Also da hatte ich mich dann irgendwie reingelesen und bin dann selber zu einem Labor und habe gesagt, bitte messen Sie mal diesen Wert, den DAO, was ich bin mir sicher, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und tatsächlich war es dann auch so. Und es kamen eben einige Nahrungsmittelunverträglichkeiten ans Licht. Und dann bin ich zu einem Ayurveda-Mediziner hier und dann auch mehrere Male nach Indien zur Panchakarma-Kur. Und es war danach alles weg. Es ist nie wiedergekommen. Und ja, das hat mich dann so beeindruckt, dass ich gesagt habe, Mensch, da will ich jetzt mehr drüber erfahren. Das hat mich einfach seitdem in den Bann gezogen und nie wieder losgelassen bis heute.
Wow, danke. Also wenn du an deine eigene Beziehung zu deinem Körper und auch ja zu deiner Weiblichkeit, wenn du daran denkst, was waren für dich dann so Schlüsselmomente, die in deinem Leben etwas verändert haben?
Also Schlüsselmoment war dann mit Sicherheit dieser erste Moment, dieser erste Kontakt, wo ich gemerkt habe, boah, es ist ja unglaublich, wenn ich selber hier was verändere, also das wirklich in die Hand nehme, denn der Ayurveda ist ja ein aktives System. Das heißt, ich habe natürlich nicht nur irgendwelche Präparate geschluckt, sondern ich habe danach mein Leben verändert. Also ich habe meinen Lebensstil verändert, ich habe Routinen eingebaut, ich habe geschaut, wie ich mich ernähre, dass ich eben ja viel mehr Regelmäßigkeiten auch bei der Ernährung brauche, wärmende Sachen, leichte Sachen, frische Sachen. Also da wirklich auch alles so verändert grundlegend und war da aber auch bereit zu, weil ich schon nach kürzester Zeit gemerkt habe, was verändert sich, was mir geht's gut. Und ich finde, gerade so bei Darmproblematiken geht es relativ schnell und man hat richtig schnelle Erfolge und dann will man dann natürlich nicht mehr zurück. Genau, das war so der erste Moment und ja, vielleicht waren es drei, kann ich gerade so sagen. Der zweite war, ja, ein paar Jahre später hatte ich einen schweren Unfall, der mich komplett rausgeholt hat, so aus meinem Leben. Wo ich auch ja lange im Bett nur liegen konnte, nicht mehr laufen konnte und alles so in Frage gestellt habe. Und nach der zweiten Operation an der Wirbelsäule ich dann wirklich für mich entschlossen habe, ich will jetzt heilen und ich will danach nur noch Dinge machen, die mir Freude bereiten und werde mein Leben noch mal komplett verändern. Und das habe ich dann auch gemacht. Und mit dem Ayurveda bin ich wirklich so schnell geheilt. Und da hat es mir noch mal wieder gezeigt, das ist einfach ein unglaubliches Medizinsystem, ja.
Und was auch so spannend ist, dass deine Geschichte auch wieder aufzeigt, dass Lebenskrisen so und so genutzt werden können. Du hättest ja auch da in deinem Leid und da total dich drin suhlen können und sagen können, ich arme und dass mit das jetzt passiert. Die Zeiten oder die Phasen gab es sicherlich auch. Gleichzeitig hast du dann für dich eine ganz kraftvolle Entscheidung getroffen und hast gesagt, so, und jetzt nehme ich mein Leben in die Hand und ich mache nur noch Dinge, die mir Freude bereiten und die mir gut tun und ich achte jetzt auf meine Gesundheit. Und das finde ich jetzt eine total schöne Brücke von deiner Geschichte und auch vom Ayurveda zu, ja, Kinderwunsch und Ayurveda und auch hormonelle Balance im Kinderwunsch, weil der Kinderwunsch ist ja genauso eine Lebenskrise. Wenn du aus ayurvedischer Brille auf den Kinderwunsch schaust, was sind da so die häufigsten unsichtbaren, in Anführungsstrichen, Ursachen, die Frauen vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben?
Also, wenn die Frauen mit Kinderwunsch zu mir kommen und wir führen erstmal die Anamnese durch, da sage ich immer, wir schauen jetzt wirklich, lebst du mit deiner Natur gerade oder wider deiner Natur? Das ist so ein ganz entscheidender Punkt im Ayurveda, denn wenn wir wider unserer Natur leben, dann bedeutet, dass es alles sehr viel Kraft abverlangt. Also wir haben große Energie, die wir in etwas hineinstecken, die aber nicht zu uns zurückkommt. Und ich glaube, dass das so der größte Faktor ist, dass viele Frauen eben wider ihrer Natur leben. Und das sehen wir dann einmal beim Kinderwunsch, aber das sehen wir zum Beispiel später auch bei der Wechselphase, dass sich dann zum Beispiel auch Symptomatiken zeigen. Und ich glaube, bei uns Frauen ist das noch mal so ein Stück mehr, weil wenn wir wieder unserer Natur leben, dann leben wir auch wieder unserer Weiblichkeit.
So schön, also allein diese Frage aufzumachen, leben wir nach unserer Natur oder gegen unsere Natur, wider unsere Natur. Also allein die Frage ist schon so mindblowing, finde ich total schön. Ja. Wie gehst du dann vor? Also du stellst so mal die Frage, man macht diese Anamnese, du schaust es, also hast du da so einzelne Schritte oder so wie so Checklisten, die du da so ein bisschen auch durchgehst?
Ja, klar. Also das finde ich eben auch so das Tolle am Ayurveda, dass auch gerade ja die Erstanamnese so wichtig ist und so viel Raum auch bekommt. Also es sind 1,5 Stunden, wo wir wirklich einfach Zeit haben, uns den Menschen oder die Frau eben anzuschauen, weil wir sagen ja im Ayurveda, Uns interessiert zwar auch das Symptom, aber wir wollen ja wirklich nach der Ursache forschen. Warum ist das denn so? Weil nur wenn wir eben die Ursächlichkeit kennen, dann können wir auch etwas verändern langfristig. Das bedeutet natürlich, dass ich alles erfahren möchte auch über die Frau. Ja, also wie lebt sie, wie ernährt sie sich, wie bewegt sie sich, wie ist ihre Verdauung, wie ist ihr Schlaf, wie ist ihr Umfeld, welche Symptomatiken hatte sie, hat sie vielleicht aktuell oder auch schon in der Vergangenheit, weil unser Körper versucht ja eigentlich ständig in die Homöostase zu kommen, aber irgendwann schafft es vielleicht auch nicht mehr so recht und dann kann es eben dazu führen, dass unser Körper aus dem Gleichgewicht gerät.
Bedeutet, würdest du sagen, dass das, was in der Kinderwunschklinik zum Beispiel stattfindet, dass das mehr so diese Symptombehandlung ist, anstatt mit der Ursache zu arbeiten?
Finde ich schwierig jetzt zu beantworten, weil manchmal gibt es ja vielleicht dann sonst keinen anderen Weg als diesen. Ja,
Ja,
also
ja,
das würde
ja.
ich jetzt gar nicht so darunter sehen. Ja.
Also für mich ist es auch gar nicht so dieses Entweder-oder, ne? Also entweder, sondern es kann ja beides gleichzeitig bestehen. Nur was ich häufig beobachte, ist, dass in Kinderwunschkliniken, also es wird halt versucht, die Frau schwanger zu machen. Aber so wirklich die Ursache, also klar gibt es dann auch Diagnostiken, die aber relativ spät erst gemacht werden. Also wenn es wirklich mehrere Jahre nicht funktioniert, wenn es mehrere Fehlgeburten gab zum Beispiel, dann fängt man ja häufig erst an mal zu schauen, okay, was könnte der Grund sein? Und das ist wahrscheinlich so aus deiner Perspektive ein bisschen zu spät angesetzt, beziehungsweise ein bisschen zu nicht ganzheitlich gedacht.
Ja, also ich denke auf jeden Fall, dass man oder ja, Frau, wir uns da ganzheitlich und auch eben von allen Ebenen das anschauen sollten. Also einmal von der ja, körperlichen Ebene, von der geistigen Ebene und dann haben wir im Ayurveda ja auch noch die Seelenebene. Also, dass wir da erstmal schauen, ist etwas im Ungleichgewicht und wenn ja, wie können wir das wieder in Balance bringen? Das heißt natürlich von der körperlichen Seite, dass wir schon auch drauf schauen, gibt es zum Beispiel Nährstoffmangel, wie ist die Darmflora, ne? Also wie ist das Mikrobiom? Das sind ja auch alles ganz entscheidende Faktoren, ob dann letztlich eine Schwangerschaft stattfinden kann oder nicht. Also, dass ich schon auch so dieses körperliche erstmal alles wirklich auch mir von, ja, vom Tiefsten auch anschaue, ob da alles in Ordnung ist, weil es ist ja letztlich, ja, brauchen wir bestimmte Nährstoffe und wir brauchen eben, ja, eine gesunde Darmflora, damit alles eben gut, ja, funktionieren kann.
Ja, das Thema Darmgesundheit oder auch Mikrobiom ist auch was, was ich relativ häufig in letzter Zeit auch lese. Also ich habe das Gefühl, da gibt es mehr Bewusstsein dafür, dass das wirklich wichtig ist. Erzähl mal so aus deiner Sicht, warum spielen Darmgesundheit und Mikrobiom beim Schwangerwerden so eine große Rolle?
Also es sind ja letztlich unterschiedliche Faktoren. Einmal, wenn wir uns betrachten, dass eben im Darm unser Immunsystem sitzt oder der Hauptteil, man sagt so 70 bis 80% des Immunsystems sitzen im Darm. Und wenn wir zum Beispiel ja chronische stille Entzündungen haben oder eben einen durchlässigen Darm, also das heißt, wenn die Darmschleimhaut nicht richtig funktioniert, sprich wir ein Leaky Gut haben, dann kann das eben auch dazu führen, dass die Einnistung erschwert wird oder eben auch sich das Risiko für Fehlgeburten zum Beispiel erhöht. Gleichzeitig ist natürlich die Nährstoffaufnahme bei einem Darm, der nicht richtig funktioniert oder eben die Darmschleimhaut nicht richtig aufgebaut ist, auch nicht gewährleistet. Und wir brauchen ja Eisen, wir brauchen B-Vitamine, Vitamin D und auch Omega-3-Fettsäuren. Und die können dann nicht richtig aufgenommen werden, ja, wenn die Darmschleimhaut nicht gesund ist. Und gerade ja auch Folsäure und dann eben die B-Vitamine sind ja Schlüsselfaktoren. Und dann, wenn wir uns auch noch mal anschauen, das Thema Stress und Nervensystem, das heißt, der Darm und das Gehirn sind ja über den Vagusnerv über die Darmhirnachse verbunden. Das heißt, ja, wenn wir hier eben nicht im Gleichgewicht sind, dann kann das eben auch Auswirkungen haben auf unser Nervensystem. Das heißt, mehr Stresshormone werden ausgeschüttet. Und dementsprechend dann ja, kann das auch die Fruchtbarkeit beeinflussen. Und es gibt eben noch mal was, das ist, glaube ich, noch nicht so ganz bekannt, aber dass das Mikrobiom eben auch den Abbau von Östrogenen reguliert. Und das hat auch einen bestimmten Namen, nämlich das sogenannte Estrobolum. Also das heißt, dass das auch zu einer Östrogendominanz führen kann. Das heißt, das kann man auch im Stuhl testen. Ja, also so ist es, finde ich, für mich immer ganz wichtig, am Anfang auch, wenn es notwendig ist, auch bestimmte Tests durchzuführen, nämlich einmal den Stuhlflora-Test, dann aber eben auf die Nährstoffe zu testen und eben auch gegebenenfalls die Nebenniere sich mal anzuschauen. Also sprich, das Stichwort Cortisol, Nebennierenschwäche oder eben dann Cortisol, ein Übermaß an Cortisol.
Also das Thema Cortisol, da würde ich gerne gleich nochmal mit dir drüber sprechen, weil das ist ein ganz, ganz häufiges Thema irgendwie bei mir in der Begleitung. Woran könnte man als Frau denn merken, dass mit meinem Darm irgendwas nicht in Ordnung ist? Also spürt man das? Kann man das irgendwie oder braucht es wirklich, also nur, geht es nur mit den Tests, das festzustellen?
Nee, also meistens spüren wir das schon. Also ich finde es auch immer ganz interessant, dass zum Beispiel PMS oder PMDS häufig auch mit einer Darmstörung zusammenhängen. Also Darm und Zyklus hängen da ganz stark miteinander zusammen. Also die meisten Frauen klagen dann darüber, dass sie zum Beispiel einen aufgeblähten Bauch haben oder dass sie bestimmte Dinge nicht vertragen, dass sie bestimmte Nahrungsmittelunverträglichkeiten haben, dass sie zum Beispiel entweder eine Obstipation häufiger haben, sprich sie können nicht so gut auf Toilette gehen, oder sie haben eben vermehrt Durchfälle, also auch vermehrten Stuhlgang, gerade in Stresssituationen, weil da das Cortisol dann zu hoch ist.
Und dann, genau, jetzt hast du nochmal Stichwort Cortisol gesagt. Es gibt ja so zwei Wege, Cortisol zu messen, ne? Übers Blut und über den Speichel, richtig? Was ist da der bessere Weg?
Dadurch, dass ja Cortisol ein Hormon ist, was zirkadiell ausgeschüttet wird, das heißt, sich über den Tag und über die Nacht unterschiedlich in Wellen oder in Kurven bewegt, ist es immer ganz wichtig, dass wir eben ein Profil haben, also ein Tagesprofil oder ein Nachtprofil. Das heißt, wir brauchen mehrere Proben über den Tag, weil am Anfang des Morgens ist das Cortisol, ne, löst das Melatonin ab, was ja in der Nacht hoch sein sollte, ist aber auch nicht immer der Fall, wenn wir zum Beispiel eine Nebennierenschwäche haben oder eben das Cortisol auch schon zu hoch ist. Und dann steigt es an und hat seinen Peak und geht dann, sollte eigentlich runtergehen. Ja, das sehen wir, wenn wir jetzt zum Beispiel morgens uns Blut abnehmen lassen, kann das ja ganz normal sein. Und wir sehen gar nicht die richtige Kurve. Ja, oder umgekehrt, wenn wir zum Beispiel schon in der Nebennierenschwäche sind, dann haben wir eben eine Kurve, die gar nicht hoch geht, sondern eben, ne, eher im unteren Bereich liegt. Oder wir sind halt schon ab Anfang des Morgens sind wir schon auf so einem High-Peak-Level. Ja.
Ja.
Und kommen dann auch gar nicht mehr runter.
Und welche Auswirkungen hat das? Wie ist ein zu hoher Cortisolspiegel, welche Auswirkungen kann das haben auf Hormone, Zyklus, Fruchtbarkeit?
Naja, einmal kann das Progesteron verbraucht werden, weil das Cortisol oder bei der Cortisolproduktion wird auf dieselben Vorstufen eingegriffen. Das heißt, das kann dadurch auch weniger Progesteron gebildet werden. Und gleichzeitig kann eben auch weniger FSH und LH gebildet werden. Also das heißt, der Zyklus und der Eisprung können aus dem Gleichgewicht geraten. Und wenn es kann eben auch sein, und das sieht man dann häufig, dass der Zyklus eben unregelmäßiger wird oder vielleicht dann bei Dauerstress dann ganz ausbleibt. Das ist dann aus Ayurveda Sicht so auch eine Vata-Störung oder weil der Körper eben sagt, hey, ich brauche jetzt einfach diese Reserven jetzt hier für mich gerade drinne, ich kann nicht noch in den Reinigungsprozess gehen.
Ah, guter Punkt. Ja. Im Ayurveda spricht man ja auch von diesen Ojas, wie sagt man?
Ujas,
Ojas, ja. Das ist so diese Essenz der Lebenskraft auch. Wie kann eine Frau im Kinderwunsch diese Lebenskraft nähren?
Erstmal finde ich das so ein schönes Bild. Ich meine, die Schriften sind ja wirklich 2.500 Jahre alt und damals hat man sich wirklich schon damit beschäftigt. Also wenn man das auf die heutige Wissenschaft ummünzt, dann ist das letztlich die Telomerase. Also diese 8 Tropfen Ojas wird gesagt, dass wenn wir 100 Jahre alt werden, da ist der Ayurveda sehr optimistisch, dann werden alle 12,5 Jahre wird ein Tropfen verbraucht. Aber wir haben auch selber Einfluss darauf. Das heißt, wenn wir eben ein ja, Leben wider unserer Natur haben, wenn Unfälle kommen oder Traumata oder was auch immer da reinspielen kann, können sich diese Tropfen schneller verbrauchen. Also unsere Lebensbatterie. Das finde ich auch immer ein sehr schöner, so schönes Bild. Und das wurde ja auch festgestellt, was die Telomerase anbelangt. Also wir können das selber auch, ja, haben es selber in unserer Hand, wie schnell wir altern und wie qualitativ oder eben nicht qualitativ wir älter werden. Also die äußerlichen Einflüsse haben schon eine großen Einfluss darauf. Und man sagt so, jemand, der viel Ojas hat, der strahlt so. Also der hat so die Haut, die strahlt, die Augen sind klar. Die Person hat irgendwie so eine schöne Aura, sage ich jetzt mal so, oder so eine angenehme, lebensfrohe Aura. Und gleichzeitig kann man das dann aber auch sehen bei Menschen, die eben nicht oder wo das Ojas geschwächt ist, wo dann eher alles so ein bisschen fahl ist und eher ein bisschen stumpf oder trocken, also wenn man es jetzt mal so bildlich sagen kann, genau. Und es gilt eben, dieses Ojas zu nähren und im Ayurveda gibt es da auch eine ganz spezielle Therapieform, das ist das Rasayana, wo wir eben viel mit befeuchtenden und nährenden Maßnahmen herangehen.
Was wäre das zum Beispiel?
Also bei der Ernährung wäre es eben zu schauen, dass man waterbesänftigende Maßnahmen hat, also viel Water- oder erdende Maßnahmen, jetzt zum Beispiel ganz konkret viel Wurzelgemüse, viel ungesättigte Fettsäuren, viele frische Kräuter, Saaten, also eben unverarbeitete Sachen und wärmende Sachen, die wir brauchen. Und sonst auch noch mal zu schauen, eben auch über die Massagen, diese nährenden Qualitäten zu fördern. Also alles, was mich nährt in dem Sinne, ja.
Kannst du noch mal ganz kurz, vielleicht gibt es die ein oder andere Zuhörerin, die jetzt bisher noch nie was von Vata, Pitta, Kapha gehört hat, nur ganz kurz anreißen, was das ist, weil es ist ja schon einfach eine der, also es ist eine Basis von im Ayurveda, oder?
Ja, also die Doshas sind die Bioenergien. Dosha heißt eigentlich das, was erhält, aber auch was zerstört. Und darum geht es oftmals, dass die Doshas eben in Inbalance sind. Es geht überhaupt nicht darum zu sagen, welcher Typ ich bin. Das finde ich immer ganz schwierig, weil Menschen sich immer gerne in Typen kategorisieren wollen. Darum geht es nicht im Ayurveda. Der Ayurveda ist ja viel komplexer, dass wir uns eben auch die Gewebe anschauen, da unterscheiden wir 7. Wir schauen nach dem Verdauungsfeuer, nach dem Ojas, ob Ama vorliegt, also Stoffwechselrückstände. Und die Doshas, da unterscheiden wir 3. Letztlich ist es ein bisschen ähnlich wie in der TCM. Also wir haben die unterschiedlichen Energien, die aber gebündelt sind in 3. Und da haben wir das Vata-Dosha, das Prinzip der Beweglichkeit. Und Water hat die Elemente eben des Äthers und der Luft und hat die Eigenschaften trocken und leicht und beweglich und subtil. Und wenn wir zum Beispiel sehr viel Water im System haben, also Water sitzt zum Beispiel im Dickdarm oder im Nervensystem, dann brauchen wir eben wärmende Sachen, weil Water ist ja kalt. Und wir brauchen nährende Sachen, weil Water ist ja trocken. Und wir brauchen erdende Sachen, da Water ja subtil ist. Genau. Und das Pitta-Dosha ist das Prinzip der Thermogenese. Da ist auch das Hormonsystem mit enthalten, überall, wo etwas transformiert wird oder synthetisiert wird. Und Pitta sitzt eben ja vor allen Dingen im Dünndarm oder auch in der Leber oder in den Augen und ist eben mit Hitze verbunden. Also es durchdringt scharf, sauer. Und hier sind oftmals eben solche entzündlichen Prozesse mit involviert oder das Blutgewebe. Deswegen brauchen wir dort Bitterstoffe, befeuchtende Maßnahmen, genau. Und das Kapha-Dosha ist das Prinzip der Stabilität. Und hat eben die Eigenschaften dann auch kalt, wie das Waterdusche, aber es ist eher schwer und schleimig und so ein bisschen statisch. Deswegen brauchen wir hier auch Wärme, aber wir brauchen eher auch so ein bisschen was Durchdringendes. Genau.
Okay.
Ja.
Danke, also danke, dass du es nochmal so erklärt hast. Das ist, glaube ich, für dich auch sowas, ne? Man ist so in seiner eigenen Bubble und das ist total klar für dich. Das machst du seit Jahren. So, hä? gibt es denn für dich so ayurvedische Ernährungs- oder Lifestyle-Tipps, die du eigentlich immer wieder empfiehlst? Und warum wirken sie so kraftvoll aus deiner Perspektive?
Also tatsächlich ist es oftmals so, wenn Frauen zu mir kommen wegen eines Kinderwunsches, dass da meist auch eine Vata-Thematik da ist. Also das heißt, die Frauen leiden zum Beispiel unter Obstipation oder Trockenheit oder Rauheit oder oftmals gepaart vielleicht noch mit einer Migräne oder anderen Hitzethematiken auch. Also so eine Hitzethematik mit Pitta-Thematik mit einer Vata-Thematik verbunden. Das heißt, um Vata zum Beispiel in Balance zu bringen, ist es das Wichtigste, Routinen einzuführen und Regelmäßigkeiten. Und auch einen guten Schlaf zu haben, damit das System regenerieren kann. Und das heißt, wir schauen uns da vor allen Dingen den Lebensstil einmal an. Wo können wir vielleicht, manchmal sind es wirklich nur so kleine Stellschrauben, ja, dass man sagt, zum Beispiel beim Sport da nochmal reinzugucken, ist es das Richtige, jetzt wirklich noch so ein HIIT-Training zu haben, ja, obwohl du eigentlich von deinem Energieniveau so bei 2 bist und das Stressniveau ist auf 10, ja. Und auch bei der Ernährung nochmal zu schauen, ist es wirklich jetzt richtig, lange Nahrungskarenzen am Tag zu haben, wo eigentlich dein Körper ein regelmäßiges Mahlzeitensystem braucht. Oder jetzt zum Beispiel nur Salat zu essen, wo der Körper ja Nährstoffe braucht. Also da, dass wir da wirklich gemeinsam gucken, schauen, dass wir in allen Lebensbereichen da so eine Nährung und Stärkung reinbekommen auch. Und wirklich auch oftmals heißt es auch, Dinge loszulassen. Und vielleicht kommen wir da noch drauf, aber wir Frauen versuchen einfach viel zu oft, unseren Mann zu stehen. Und
Ach, Pia, du bist für mich die Göttin der Überleitung. Ich feiere das richtig. Ja, also, ne, du beschäftigst dich auch viel mit weiblichen und männlichen Energien. Wie erlebst du diese Dynamik gerade bei Frauen im Kinderwunsch?
Also wenn die Frauen zu mir kommen, haben sie meistens schon so eine kleine Odyssee hinter sich. Es gibt zwar auch Frauen, die sich ganz bewusst als allererstes hier für den ayurvedischen Weg entscheiden. Da freue ich mich dann auch immer sehr, weil wir einfach auch eine, viel Zeit dann haben. Aber es gibt eben auch viele Frauen, die schon eine, viel hinter sich haben. Und da als allererstes einfach auch kommt, dass sie super im Tun sind und ja, eben diesen Mann auch zu stehen. Also in unserer heutigen Welt ist es leider immer noch so, dass wir von diesem patriarchischen System so geleitet werden und die Frauen sich oftmals dem unterwerfen, beziehungsweise meinen, sie müssten auch eben diese männlichen Prinzipien fahren. Aber wir sind ja Frauen. Also, na, wir sind ja weiblich. Wir haben ja diese weiche Seite. Wir haben natürlich auch die männliche Seite in uns, die auch zu Trage kommen sollte. Aber wir dürfen unsere weibliche Seite nicht vergessen. Und weiblich bedeutet ja auch, kreativ zu sein. Sich ja in den Fluss zu begeben, zu genießen, ja, mit anderen Frauen sich auszutauschen. Und all das kommt, finde ich, dann heutzutage oftmals zu kurz.
Beobachte ich auch in meiner Arbeit ganz, ganz häufig, ganz oft, ja. Weil die Frauen gerade in der Zeit, in der Kinderwunschzeit, ne, die sind sehr in der Kontrolle, die sind sehr im Machen, Planen, war ich auch damals in meiner Kinderwunschzeit, ich kenne das gut. Wie kann man wieder mehr ins Vertrauen kommen und wieder mehr in diese empfängliche weibliche Energie zurückfinden?
Ja, voll gut, dass du das eben auch nochmal gesagt hast, weil ich beobachte eben, dass meistens die Frauen gar keinen Kontakt mehr zu sich haben. Ja, also der Körper ist ja jetzt nur noch eine Maschine, die irgendwie funktionieren muss und abliefern muss, aber die Verbindung ist vollkommen abgebrochen. Und da braucht es einfach wieder diesen Kontakt zu sich, also dass man sich wirklich auch wieder spüren kann. Und ich finde, das kann man sehr schön über die Behandlung auch forcieren. Also in den Behandlungen gehen wir halt wirklich darauf ein, über die feinstofflichen Therapien des Ayurveda, das heißt über Klänge, über Düfte, über die Berührung, über die Wärme, über die Stille, über die Zeit. Also dass es eben jetzt diese Zeit gibt in diesem Raum, in dieses Loslassen zu kommen und dann eben in diesen Täterzustand, wo die Frauen wirklich einmal loslassen dürfen und wieder mit sich in Verbindung kommen können.
Schön,
Ja.
ja. Ein Weg, um mit sich, mit seiner Weiblichkeit in die Verbindung wiederzukommen, könnte auch eine solche Gebärmutterrituale sein, Gebärmutterheilung. Ich habe sowas auch mal gemacht. Also nach meiner Schwangerschaft habe ich so, war ich auch mal, wie sagt man, in Behandlung. Deswegen. Erzähl uns gerne mal ein bisschen was von deiner Arbeit mit Gebärmutterritualen und auch Pflanzenmedizin und wie kann das den Kinderwunsch unterstützen?
Also einmal ist die Gebärmutter ja nicht nur ein Organ, was auch häufig dann im Kinderwunsch so runterreduziert wird, sondern sie ist eben vor allen Dingen auch ein energetischer Raum, in dem sich eben viele Erinnerungen oder Emotionen oder Erfahrungen auch speichern können. Und gerade dort kann es eben bei Frauen dazu kommen, dass sie eben unbewusst Ängste dort festhalten oder Trauer. Und in den Ritualen haben wir eben diesen Raum, das wieder bewusst wahrzunehmen und auch die Gebärmutter in dem Sinne, ja, zu nähren und auch zu ehren, dass sie eben dieser energetische Raum ist. Also, dass man wirklich durch Atmung oder Berührung oder Visualisierung oder eben die Massagen dann eben auch in dieses tiefe Gefühl kommt von dem Ankommen wieder in seinem Körper und auch in das Vertrauen zu kommen, dass alles ja gut ist, ja, also dieses Urvertrauen auch wieder zu haben, weil da sind die meisten Frauen von abgekoppelt. Ja. Und eben mit sich und der Seele in seiner Seele in Verbindung zu kommen, also seiner Schöpferinnenkraft letztlich.
Und inwiefern kann die Pflanzenmedizin dann noch unterstützen? Ma also machst du das noch oder ja schon, oder? Ja.
Also wir haben eben wundervolle heimische Pflanzen auch oder ayurvedische Heilpflanzen, aber beide können den Weg eben sehr gut unterstützen. Die Pflanzen Devas sagt man ja im Ayurveda. Und ich finde, eine der schönsten Pflanzen, du kennst ja bestimmt das Frauenmäntelchen eben, also der Frauenmantel, sagt man so, die beste Freundin der Frau, einmal, ne, durch das Mäntelchen, was es so, also es sieht ja so ein bisschen so aus, als hättest du so ein Mäntelchen an und beschützt uns eben, bekräftigt die Gebärmutterschleimhaut und wirkt ausgleichend und tonisierend. Also das finde ich ist eine Pflanze, die man immer gut dazu nehmen kann, als Tee zum Beispiel zu trinken. Finde ich auch schön dann in Kombination mit der Schafgarbe, die ja nochmal eine schöne Leberpflanze ist, gerade wenn auch Zyklus Beschwerden oder PMS da sind, also ne, wirklich auch Schmerzen vor der Menses oder währenddessen. Genau, weil die Schafgarbe auch nochmal Verspannungen löst und die harmonisiert auch nochmal so das Becken. Und ganz schön ist natürlich die Rose auch, ne? Sie öffnet das Herz, wirkt besänftigend und nährend und ja, es hat einfach eine ganz, ganz schöne Energie. Und es gibt da noch eine Pflanze, die ist relativ alt und vielleicht gar nicht mehr so bekannt, der Storchschnabel. Ich weiß nicht, ob du die auch
Ja,
kennst.
kenne ich.
Ja, die Fruchtbarkeitspflanze eben. Und die meisten Pflanzen haben eben solch auch gute Bitterstoffe und ätherische Öle, die durchblutungsfördernd wirken. Und das brauchen wir ja eben auch gerade, um den Beckenraum zu stärken. Dann haben wir noch die Angelika-Wurzel, die finde ich auch wunderschön als Frauenpflanze. Auch gerade dann nach der Geburt, das wäre dann auch nochmal eine ganz tolle Pflanze, um die Gebärmutter wieder zu tonisieren. Aber sie wirkt vor allen Dingen wärmend und regulierend. Also eben auch wichtig dann nochmal im Kinderwunsch. Und sie stärkt auch das Nervensystem. Ja, da ist zum Beispiel auch toll die Passionsblume, wenn man dann schon in so einer inneren Unruhe ist. Dieses, ne, oh, es muss doch irgendwie jetzt funktionieren oder wie, ne, also wenn man da wirklich im Nervensystem schon so überlastet ist. Und aus ayurvedischer Sicht haben wir natürlich dann Ashwagandha als Adaptogen, was auch das Nervensystem stärkt und auch hormonell balancierend wirkt. Oder Shatavari, eben der indische Spargel. Genau, also da haben wir ganz viele Heilpflanzen, die uns auch unterstützen. Ja, die wir zum Beispiel auch als Yoni-Steaming benutzen könnten. Da auch nochmal zu stärken.
Ja, das sind jetzt Pflanzen, die, wo du sagst, die kann man eigentlich relativ, also so Frauenmantel, Schafgarbe, kann man vielleicht relativ unbedenklich als Tee trinken. Gibt es auch Pflanzen, von denen du sagst, also das jetzt nicht einfach so einnehmen, weil man mal gehört hat, das bringt was, weil das kann vielleicht auch mehr Schaden anrichten, als dass es gut tut.
Ja, würde ich sonst auch gerade bei, ja, wie du schon sagst, bei allen anderen Pflanzen, die jetzt nicht, ja, wie der Frauenmantel, wo wirklich jetzt kein Bedenken ist oder eben die Schafgarbe, würde ich schon da immer auch nochmal in Absprache sein, weil es kommt ja auch immer ganz individuell auf den Menschen oder die Frau an. Gibt es da zum Beispiel Schilddrüsenproblematiken oder ähnliches oder bei der Nebenniere? Also da würde ich dann schon immer noch mal mit jemandem, mit dem Therapeuten, das gemeinsam besprechen, weil ansonsten können wir da ganz individuell schon toll auch unterstützen. Aber es ist eben individuell und nicht, im Ayurveda gibt es ja keinen Dogmatismus, dass man sagt, das ist für alle gut und das darf niemand, sondern es muss immer ganz individuell betrachtet werden.
Danke. Pia, was mich an deiner Arbeit ja so unglaublich fasziniert, ist, wie ganzheitlich du an Frauen Gesundheit rangehst, und wie viel Wissen du hast, wie viele Felder du da einfach schon abdeckst. Also ich finde es unfassbar faszinierend. Du verbindest nämlich auch Ayurveda mit Psychotherapie und auch mit moderner Neurowissenschaft. Wie hilft denn diese Kombination Frauen, die sich ein Kind wünschen?
Ja, ich habe irgendwann in meiner Arbeit gemerkt, dass es total wichtig ist, erstmal den Körper zu stärken und ja, eventuell auch zu reinigen, eben für einfach eine gute Basis zu sorgen. Und dann habe ich gemerkt, je tiefer ich da reingegangen bin, auch mit meiner Arbeit, dass wir aber noch weitergehen müssen, meistens. Nämlich, wenn wir wirklich an die Essenz kommen wollen, da sitzen dort oftmals alte Programme, die uns daran hindern. Ja, das heißt, ich kann noch so schön mit der Klientin den Plan ausarbeiten und es klingt alles logisch und für sie auch verständnisvoll und sie hat es auch verstanden. Aber wenn dort alte Programme wie Glaubenssätze sitzen oder Rollen oder ähnliches, dann kommt sie nicht dagegen an, sondern dann wird sie immer wieder in ihr altes Muster verfallen. Und das hat mich dann dazu veranlasst, noch weiterzugehen, auch in der energetischen Beratung, dass ich dort noch meine energetische Heilerausbildung gemacht habe und kinesiologisch arbeite, um wirklich zu schauen, welche alten Rollen hindern mich denn daran, in meine volle Kraft zu kommen. Weil wenn ich zum Beispiel als Kind und Kinder übernehmen, immer die Verantwortung über ein Familiensystem, wenn sie merken, das ist aus dem Gleichgewicht gekommen, dann übernehmen vor allen Dingen auch gerne Mädchen diese Rolle. Ich bin die perfekte Tochter, ich bin die brave Tochter, ich bin die leistungsstarke Tochter, ne? All diese Dinge, wo sie merken, okay, wenn ich das jetzt übernehme, dann sind Mama und Papa, müssen die sich nicht noch um mich kümmern und machen sich keine Sorgen. So. Und diese Rollen, die behalte ich aber und führe weiter fort bis zu meinem Erwachsenenleben. Das heißt, von der leistungsstarken Tochter ist dann die leistungsstarke Mitarbeiterin geworden. Die perfekte Tochter wurde zur perfekten Ehefrau oder perfekten Freundin oder was auch immer. Und all das hindert uns natürlich daran, in unsere volle Kraft zu kommen. Das heißt, hier wirklich noch mal anzusetzen und zu schauen, was es braucht, damit wir das lösen können, um eben, ich erkläre das immer so, wir haben ja 80% läuft ja unterbewusst ab in unserem Zerebellum, im Unterbewusstsein. Das heißt, einmal schützt es uns ja, weil wenn wir alles neu hätten jeden Tag, wäre es eine absolute Überforderung. Aber wir gehen in jeder Situation wieder in diesen Autopiloten rein. Und es bedarf eben, eine neue Straße zu bauen. Ja, also das wirklich loszulassen. Und das Gehirn hat ja die Möglichkeit, durch die Neuroplastizität eine neue Verschaltung zu kreieren. Und das können wir eben erreichen, indem wir den Neokortex dazu anregen, mit neuen Gedanken da reinzugehen und das limbische System mit neuen Emotionen. Und dann können wir eben auch einen neuen Weg kreieren, indem wir da rauskommen.
Inwiefern hältst du es für problematisch oder ja, problematisch, nehmen wir mal das Wort, dass dieses brave Mädchensyndrom, ne, oder die perfekte Tochter oder, ne, die perfekte Ehefrau, dann Freundin, Gastgeberin, whatever. Inwiefern hat es was mit dem Kinderwunsch zu tun?
Ja, ich denke, da sind wir wieder am Anfang auch mit der wieder der Natur. Also wenn wir wirklich ja einfach in diesem Perfektionismus sind und diesem leistungsorientierten männlichen Denken, dann macht das ja was mit uns. Wir sind ja ständig in Spannung und wir sind nicht im Loslassen und in der Verbindung mit uns. Und das brauchen wir aber dafür.
Schön, ja. Wie können Frauen liebevoll mit Enttäuschungen und Rückschlägen umgehen, ohne den Glauben auch an sich selbst zu verlieren und das Vertrauen in den Körper? Was hast du da so für eine Perspektive?
Also ich denke, je besser wir angebunden sind mit uns, und damit meine ich einmal den Körper, aber auch den Geist und eben unsere Seele, desto besser lernen wir auch damit umzugehen und wieder neue Kraft zu schöpfen. Und vielleicht auch nochmal, wie du am Anfang sagtest, dass solche Schlüsselmomente, wie zum Beispiel damals mein Unfall oder eben auch im Kinderwunsch, dass sie uns auch dabei helfen können, in eine neue Kraft zu kommen und nochmal Dinge zu überdenken. Vielleicht wirklich zu sagen, boah, ich glaube, ich muss da mit der Arbeit nochmal irgendwie überlegen, das ist irgendwie zu viel. Ich möchte das nicht mehr. Ja, also dass man da, auch wenn es noch so furchtbar und grausam und traurig ist, das nochmal zum Anlass nimmt, zu schauen, wie könnte es denn anders aussehen, dass ich vielleicht aus dieser Spannung da rauskommen kann?
Ja, da begleite ich so viele Frauen, genau, also das ist so spannend, weil eigentlich jede meiner Klientinnen genau dieses Thema hat. Ich habe eine Klientin, die hat komplett verlernt, auf ihre Bedürfnisse zu hören und darauf zu achten und die auch durchzusetzen. Also ihr Mann und sie haben eine sehr, ja, es ist ein Ungleichgewicht, sage ich jetzt mal, so in der Paardynamik, also dass sie sich immer unterordnet. Dann gibt es auch das, was du beschrieben hast, na, die Frauen, die einfach total Fokus auf ihre Arbeit haben, da sehr zuverlässig sind auch, aber eigentlich in sich nicht erfüllt sind mit dem, was sie da machen. Und der Kinderwunsch ist echt wie so ein Wake-up-Call. Das ist dieses, hey, schau dir bitte dein Leben an oder und dein Körper und alles, also das ganzheitlich, betrachte dich ganzheitlich einfach. Ja, so schön. Liebe Pia, wenn du so eine einzige Übung, ein Ritual oder irgendeinen Gedanken weitergeben könntest, den jede Frau im Kinderwunsch täglich so in ihr Leben holen sollte, welcher wäre das? Was wäre das so?
Also ich finde eine Übung total schön, die mache ich selbst auch jeden Morgen. Und das nenne ich einfach die Fülle-Meditation, indem ich jeden Morgen so nach dem Yoga mich hinsetze und in mich hineinspüre und dann sage, ich bin Fülle. Und dann spüre ich so in mich hinein, was mit mir passiert, wenn ich diesen Satz immer wieder sage. Ja, also wie verändert sich auf einmal meine Position. Ich merke dann vielleicht, ich werde so ein bisschen aufrechter und meine Brust geht so, ne, mein Herz öffnet sich. Gleichzeitig geht aber auch Spannung aus mir raus, weil wenn ich Fülle bin, dann muss ich mich ja nicht so anspannen, sondern ich bin einfach so ganz präsent, ne? Und spüre da einfach mit diesem einen Satz, was es mit mir macht und sag den mir einfach immer wieder vor und genieß dann dieses Gefühl der Fülle. Weil das sind wir ja letztlich. Wir sind ja Fülle.
Oh, Pia, das war so schön. Danke. Als du vorhin über die Ojas gesprochen hast, und also wie man Menschen erkennt, die viel Ojas haben, so, da dachte ich, da habe ich bei allen, bei jedem Punkt bei dir einen Check gemacht, wirklich. Also ich dachte mir so, hä, das bist du.
Kann ich nur
Also,
zurückgeben.
ich danke dir. Ja, ich danke dir für das, was du uns jetzt hier in der Zeit mitgegeben hast. Also da ist so viel Mehrwert dabei. Und danke für deine Arbeit und für dein Sein, für dein Wirken. Und ich weiß, dass du für sehr viele Frauen einen Unterschied machst und wahrscheinlich auch für die ein oder andere Hörerin, die jetzt hier zuhört. Und ich werde all deine Kontaktdaten, Instagram, Website, alles in die Shownotes packen, damit man dich ganz schnell findet und ganz schnell einen Termin mit dir ausmachen kann. Ich danke dir für alles.
Ich danke dir, Sani. Es war echt so schön. Bin jetzt auch ganz erfüllt.
Du Liebe, ich hoffe sehr, dass dich dieses Gespräch mit Pia inspiriert hat und du viele wertvolle Impulse für deinen Kinderwunsch mitnehmen konntest. Und vielleicht spürst du gerade, dass du nicht alleine bist, dass es Wege gibt, deine Weiblichkeit, deine Energie, deine Fruchtbarkeit, dein Vertrauen zu stärken. Und wenn du dir dabei Unterstützung wünschst, dann findest du in den Shownotes alle Links zu meinem Angebot, also mein 1:1-Coaching, in dem ich dich intensiv begleite, oder auch zu meinem Journal, mit dem du deine Kinderwunschzeit achtsam und liebevoll gestalten kannst. Du findest auch außerdem die Links zu meiner Website, zu Instagram. Und ja, ich freue mich außerdem immer riesig über dein Feedback zu dieser Folge, über deine Gedanken und Anregungen. Also schreib mir gerne auf Instagram, hinterlass mir eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts. Das hilft auch nochmal, dass noch mehr Frauen diesen Podcast finden und Unterstützung auf ihrem Weg erhalten. Und auch alle Links zu Pia findest du in den Shownotes, falls du mit ihr zusammenarbeiten möchtest. Dann ja, schau einfach mal auf ihre Website vorbei und abonniere unbedingt ihren Instagram-Kanal, damit du auch immer up to date bist, was irgendwie Veranstaltungen angeht oder auch ja Pias Angebot. Und ich bedanke mich von Herzen, dass du heute wieder dabei warst. Und ja, ich schicke dir ganz viel Vertrauen, ganz viel Leichtigkeit und Liebe für deinen Weg. Und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.